herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute mit Jakob Kaminski zum Thema digitale Therapieunterstützung bei schweren psychischen Erkrankungen.
Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Heute mit Jakob Kaminski. Jakob ist Psychiater, Facharzt für Psychiatrie, arbeitet an der Charité und hat als Mitbegründer und als Geschäftsführer der digitalen Therapieplattform RecoveryCat sich schon seit Jahren, kann man ja jetzt schon sagen, damit beschäftigt, digitale Unterstützung in die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu bekommen. Und ich freue mich, dass das heute jetzt mal geklappt hat, seitdem wir uns das bestimmt schon anderthalb Jahre vorgenommen haben und das machen. Also vielen Dank, dass du in deinem Zeitkalender heute Platz geschaffen hast, Jakob. Herzlich willkommen. Und ich würde dich einfach direkt mal fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du aus deiner Ausbildung heraus schon quasi fast oder aus deiner Arzt-Ausbildung schon heraus dich mit Digitalisierungsaspekten befasst hast und wie du dazu gekommen bist, so ein Unternehmen auszugründen und so eine digitale Therapiebegleitung zu entwickeln.
Ja, danke erstmal, dass ich hier bei Klinisch Relevant dabei sein darf. Danke für die Einladung und danke auch da an dich besonders für auch die lange immer schon bestehenden Austauschmöglichkeiten. Also es ist ja schon früh, dass du da ja auch schon mit uns gesprochen hast und das war immer super, super schön, so auf dieser kollegialen Ebene und dafür auf jeden Fall vorab schon mal danke. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich meine, im klinischen Alltag habe ich mich immer schon schlecht gefühlt, wenn Patientinnen, Patienten aus meinem Behandlungszimmer rausgegangen sind und eigentlich nur ein Rezept in der Hand hatten und dann eben zu Hause allein mit den Medikamenten, mit Nebenwirkungen zu kämpfen hatten. Und ich aber in der Zwischenzeit gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie den Patienten was anzubieten und die Patienten da eben so alleine waren mit diesen auch Krisen, die dann entstanden sind. Das hat mir immer schon, war mir schon sehr unangenehm, muss ich sagen. Und ich habe immer gedacht, da muss es doch mittlerweile irgendwas geben. Da müssen wir doch irgendwie mit den digitalen Tools, mit denen wir die ganze Zeit hantieren, mit den Smartphones, die wir die ganze Zeit mit uns rumtragen, da müssen wir doch auch für den Bereich der Behandlung irgendwie ein smartes Tool bauen können, um eben in Krisensituationen auch eine Hilfe anbieten zu können. Und das hat mich immer schon beschäftigt. Also ich habe ja auch wissenschaftlich gearbeitet und wir haben immer versucht, auch Symptome einzuschätzen, Veränderungen von Symptomen einzuschätzen und das natürlich irgendwie auch weiter zu beforschen. Aber das war mir irgendwie immer zu querschnittsartig. Also es war dann eben bei einem Termin und vieles passiert ja eigentlich zwischen den Terminen und also genauso, wie ich es vorhin beschrieben habe, diese Krisen, diese Schwierigkeiten. Und Patienten waren dann eben beim nächsten Termin bei mir und haben Schwierigkeiten, auch verständlicherweise, weil es unter Zeitdruck, mir zu schildern, was ist denn jetzt in den letzten Tagen, Wochen passiert. Und da war für mich eigentlich immer klar, da muss es eben sowas wie so ein digitales Tagebuch geben, was unterstützt, was begleitet. Da hab ich schon früh auch mir Gedanken gemacht, gleich zu Beginn, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte aber nie so richtig gewusst, wie man sowas umsetzen kann. Und habe mich dann halt mehr und mehr damit beschäftigt und wusste dann früher oder später, okay, es gibt krasse regulatorische Hürden, Datenschutz, technologische Herausforderungen und habe dann aber eben auch durch einen Zufall ja meine Mitgründer kennengelernt. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, mit den Leuten, mit denen kann ich das zusammen umsetzen. Und das war für mich dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, da können wir jetzt diesen Schritt wagen, eine Ausgründung machen und das weiter vorantreiben.
Das heißt, du hast das so aus der patientenzentrierten Perspektive gesehen und dir gedacht, okay, wie können wir eigentlich mit dem, ich sag mal so, mit dem bisschen, was wir an ambulanten Behandlungsmöglichkeiten haben, wie können wir das noch besser, wie können wir das noch mehr ausbauen, wie können wir das für den Patienten auch noch aktiver gestalten und wie können wir auch diese Zeiten dazwischen, was du gerade gesagt hast, ne, weil er wird natürlich schlecht zu dir kommen, irgendwie alle paar Wochen und dann sagen, ja, da an dem Dienstag ging es mir dann irgendwie besonders schlecht. So fühlt sich ja für uns das im realen Leben natürlich auch nicht an. Ne? Das, also ist eine ganz, eigentlich eine ganz simple Überlegung, zu sagen, wir füllen diese Zeit, die wir eigentlich überhaupt nicht miteinander verbringen und auch nicht richtig gut objektivieren können. Du hast gerade schon gesagt, das ist alles eine smarte Lösung und du sagtest auch schon, wir haben alle ein Handy, ne? Und das läuft natürlich über Smartphone. Recovery Cat ist eine App und auch Medizinprodukt, hast du gerade auch schon gesagt, ne? Da gibt es auch regulatorische Hürden, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Das heißt, die Perspektive ist ganz klar auf den Patienten gerichtet. Das ist jetzt für schwere Erkrankungen, so wie wir das jetzt als psychiatrische Kliniker bezeichnen. Der Großteil der Menschen, der hier in dem Podcast das anhört, sind sicherlich nicht psychiatrisch relevant vorgebildet. Was versteht ihr als Gründer auch unter diesen Diagnosen? Warum eigentlich genau für diese Zielgruppe?
Ja, also ich komme eben aus der klinischen Versorgung, da habe ich eben eine Ausbildung gemacht und habe da eben auch die Nöte der Patientinnen und Patienten kennengelernt und auch ja die Lücken gesehen in der Versorgung. Also auch eigentlich das Potenzial gesehen. Patienten können sehr gut auch ambulant unterstützt werden, nur die Strukturen sind eben noch sehr nach diesen Institutionen gebaut. Also ich meine, wir haben es ja mehr oder minder geschafft mit der Psychiatrie-Enquete, die großen Institutionen abzubauen, aber es gibt dennoch weiterhin, ist es für eine Klinik das übliche Modell, Patienten eben stationär aufzunehmen. Und natürlich gibt es die PIAs, die Institutsambulanzen, wo ich großer Fan von bin, wo ich auch arbeite. Da gibt es Möglichkeiten, die Patienten ambulant besser zu unterstützen. Aber ich habe da eben einfach die weiterhin doch bestehenden Lücken gesehen in der weiteren Ambulantisierung und auch die Potenziale, dass man, wenn man da eben die Patienten zeitnah gut unterstützt, dann kann man da total gut intervenieren und kurzfristig Entlastung schaffen. Und das, denke ich, hat dann auch eben dazu geführt, dass wir da eben mit der Technikerkrankenkasse, mit der wir zusammenarbeiten, ganz früh schon gesprochen haben und die auch diesen Bedarf gesehen haben für die Patienten, die halt immer wieder auch durch Krankenhausbehandlungen belastet sind, eine Lösung zu bauen. Ich habe natürlich parallel gesehen, was so aufgebaut wird im Bereich DIGAS, fand es total toll, habe aber da immer gelesen dann Kontraindikationen, bipolar-affektive Störung, Kontraindikationen, Suizidalität, Kontraindikationen, Schizophrenie, Kontraindikationen. Also die Patienten, die ich eigentlich unterstützen wollte, die halt mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die waren immer davon ausgeschlossen. Und dem wollte ich was entgegensetzen und habe gedacht, ja, das ist dann eben was, wo wir auch als Psychiaterinnen und Psychiater schauen müssen. Für die müssen wir was bauen, was jetzt da wächst an digitalem Angebot. Das wächst ja nicht von selbst, sondern da stehen eben Menschen dahinter. Und das ist ja toll mit den DIGAS, was da jetzt entstanden ist an Unterstützungsmöglichkeiten. Aber das sind eben vor allem Leute, die aus dem ja, mitunter betrieblichem Gesundheitsmanagement kommen, Angebote, die dann eben bei Angststörungen, leichten Depressionen eingesetzt werden können und da sehr gut, sehr früh die Patienten unterstützen können. Aber eben jetzt für die Patienten, die wir da auf Stationen auch mitunter behandeln, ist es dann eben gar nicht so zugeschnitten und natürlich eben auch immer ausgeschlossen, weil die Leute da auch Berührungsängste vielleicht haben und wir eben auch für diese Gruppe, die ja eben auch unter einem starken Stigma leiden, ja, was bereitstellen wollen, was eben auch modern und zeitgemäß daherkommt und die Patienten eben auch niederschwellig erreichen können. Also ich fand es auch immer wieder faszinierend, wie einfach es ist, irgendwie ein Konto zu eröffnen, kann man vom Sofa aus, aber einen Termin bei mir zu bekommen, das ist nicht so einfach. Da muss man meistens schon dann, was weiß ich, anrufen und wenn man dann mal durchkommt, dann vielleicht doch eher einfach vorbeikommen und auf der Matte stehen. Also das war mir auch immer unangenehm, muss ich sagen. Also dass da irgendwie dieser Zugang so hoch ist und ja, dem wollte ich irgendwie was entgegensetzen.
Genau, einige Sachen, die du sagst, ne, sind ja total relevant. Einfach, dass wir noch immer bei bestimmten Erkrankungen erhebliche Hürden haben, um überhaupt in eine Behandlung zu kommen. Ja, und bei allem Positiven, was man so über diese Digitalisierungswelle in der Medizin berichten kann, bleiben auch da bestimmte Diagnosegruppen ausgeschlossen, ne, weil eben vielleicht da auch viel Sorge davor ist, dass man auch falsche Sorge dabei ist, dass man jetzt irgendwas verschlechtern würde prinzipiell. Ne? Wenn man bestimmte Gruppen ausschließt, fühlt man sich dann offenbar sicherer. Aber ich wüsste jetzt auch zu keinem Liga-Entwurf sozusagen für eine bipolare Störung oder für psychotische Störungen. Das wird sicherlich irgendwann kommen, aber da seid ihr, glaube ich, auf jeden Fall so die Ersten, die das in dieser Art und Weise so umgesetzt haben. Jetzt ist es, du sagtest ja gerade schon ein bisschen, das hat auch Anteile von einem digitalen Tagebuch mitunter. Ne? Ihr habt das ja in verschiedene Segmente geteilt, also das Unterstützungsangebot selber. Was sind so die wirksamen Aspekte von diesem digitalen Tool? Was kannst du so als Mitentwickler und Mitgründer dazu sagen? Was glaubst du, was dabei so der Wirksamkeitseffekt sein kann?
Also was wir entwickelt haben, ist eben einerseits das digitale Tool, aber wir haben es eben auch eingebettet in einen Behandlungspfad. Also wir arbeiten da eben mit Kliniken und mit Praxen zusammen, die dann eben das Tool nutzen. Und das ist mir eben ganz wichtig, dass das eben auch Teil von einer hybriden Behandlung ist, dass da eben auch ja ganz menschliche Komponenten dahinter sind von den doch sehr guten Behandlungsmöglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben. Ja, wir haben ja eigentlich ein sehr gutes Gesundheitssystem. Es gibt eben überall Lücken und die können wir füllen. Und wir haben tatsächlich eben auch ein Vergütungssystem geschaffen. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil für einen Behandelnden ist es auch aufwendig, sowas zu verwenden. Das heißt, es kostet auch Zeit, eine gewisse Expertise, eine gewisse Erfahrung, um eben dann so ein digitales Tool einzurichten, mit dem Patienten zu besprechen, wie nutzen wir das. Und dafür haben wir ein Vergütungssystem geschaffen, sodass eben die Kolleginnen und Kollegen auch für die Zeit, die sie dann eben darauf verwenden, für ihr spezialisiertes Wissen, was sie da einbringen in der Nutzung des Tools, auch eine Vergütung bekommen. Und ich glaube, genau dieses Zusammenwirken von dann eben dieser Expertise und einem sehr nützlichen Tool kann dann wirklich die Wirkung entfalten und das bezeichnen wir eben so als Empowerment, als ja, Stärkung der Selbstwirksamkeit und da gibt es auch ganz gute Nachweise, dass eben das Selbstmanagement gestärkt werden kann durch solche digitalen Interventionen. Bei uns sind es dann verschiedene, ja, Wirkfaktoren, würde man dann vielleicht im übertragenen Sinne sagen. Einerseits ist es diese Tagebuchfunktion, wobei die eben dadurch ganz besonders ist, dass sie wirklich gemeinsam mit dem Behandlungsteam besprochen wird, was ist denn jetzt relevant. Also ich setze mich da mit den Patienten zum Beispiel zusammen und ich drehe dann immer den Monitor zu den Patienten und wir überlegen gemeinsam, was sind denn jetzt die relevanten Punkte, die wir jetzt über die nächste Zeit beobachten wollen. Sind es jetzt vielleicht Symptome, aber auch Ressourcen, also dass man eben die Menschen auch aktiviert, spazieren zu gehen, dass wir auch das eben im Tagebuch festhalten wollen und schauen wollen, wie sich das über die Zeit verändert. Und wirklich auch mit der Sprache des Patienten, also dass man da eben kein Fachjargon nutzt, das kann man dann in der App wirklich ausformulieren und gemeinsam dann festlegen und dann gehen die Patienten eben aus dem Behandlungszimmer raus mit ihrem persönlichen digitalen Begleiter, mit ihrer persönlichen App, die eben wirklich dann von dem Behandelnden übergeben wird. Und das, glaube ich, ist das, was eben so ein bisschen die Verbindung stärkt. Und dann gibt es noch weitere Teile in der App, wie ein Ressourcenplan, ein Krisenpass und auch Hintergrundinformationen, die bei uns immer von einerseits Patienten mit Krisenerfahrung geschrieben wurde und eben auch ein Facharzt, sodass wir da auch diese beiden Perspektiven mitdenken.
Also es ist so ein bisschen so eine Verankerung auch von für die Patienten, dass die da ganz klare auch helfende und strukturierende Aspekte in der in dieser App wahrnehmen und auch immer wieder gezeigt wird. Es gibt ein Hilfesystem, es gibt einen Krisenpass, es gibt Menschen, mit denen ich das alles besprechen kann, um da einfach noch mehr auch noch mehr Sicherheit für die Patienten in die Behandlung, in die ambulanten Behandlung zu bekommen.
Ja. Ja, also manche Kollegen haben das mal als digitales Übergangsobjekt, wenn man jetzt psychodynamisch geprägt ist, bezeichnet, weil es eben ja dann auch mitgenommen wird oder digitale Nabelschnur oder sowas. Aber ja, ganz wichtig ist auch dabei eben, dass es trotzdem eben einen Rahmen hat und dass es auch klar ist, die Ärztinnen und Ärzte können jetzt auch nicht ständig da reingucken oder so, sondern es gibt dann eben für den nächsten Termin werden dann die Daten mitgebracht und dann wird es besprochen. Also es hat auch einen ganz klaren Rahmen und das ist auch trotzdem eben auch die Verantwortung von den Patienten dann auch dafür zu sorgen, aber es ist eben die gemeinsame Verantwortung, das aufzusetzen und auszuwerten. Das ist mir ganz wichtig, da auch eben diese Auseinandersetzung auf Augenhöhe zu stärken, das war mir da auch ein Anliegen.
Ja, und auch die Feststellung, alleine wird das Tool sicherlich nichts bringen, ne? Also es funktioniert eben nur in diesem gemeinschaftlichen Verständnis. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt das geschafft, einen Vertrag mit der Techniker Krankenkasse zu machen. Das heißt, so wie ich das gelesen habe, zumindest ist es so, dass die Patienten, die bei der Technikerversicherung sind, das Angebot uneingeschränkt dann benutzen können. Gibt es denn, ihr nutzt das sicherlich in der PIA, gibt es da Probleme, dass jetzt niedergelassene Psychiater das sozusagen nutzen können? In Praxen hattest du gerade auch gesagt, dass es genutzt wird. Also da sind eigentlich keine Barrieren für die Nutzung aus deiner Perspektive.
Nee, also das war mir auch ein wichtiges Anliegen, dass das eben auch sektorenübergreifend funktioniert. Also Patienten können es stationär starten und dann in der PIA fortsetzen und wir können eben auch mit Praxen zusammenarbeiten, weil diese Sektoren sind ja total künstlich und eine Krankheit hört nicht bei der Entlassung auf, sondern das ist sogar eine sehr vulnerable Phase an, in dieser Nachsorge. Das wissen wir alle, dass da die meisten Suizide nach der Entlassung passieren, dass das eigentlich eine extrem wichtige Zeit ist, wo man total aufpassen muss. Das war mir total wichtig, dass wir das überbrücken. Und da ist eben meine Hoffnung, dass diese digitalen Tools diese Sektorengrenzen sprengen können. Und wenn Patienten sich dafür interessieren, dann müssten wir eben mit dem entsprechenden Klinikum oder mit der Praxis dann einen Vertrag schließen, sodass dann eben die Kollegen die Patientinnen einschreiben können. Das ist eben Vertrag nach § 140a, ein Selektivvertrag, was eben den Patienten der Technikerkrankenkasse, die da sehr progressiv ist, was eben Digitalisierung angeht, was wir total toll finden, dass sie da viele spannende Sachen vorantreiben und dann eben den Patienten ermöglichen, dieses Angebot zu nutzen.
Ja, ich habe vor einigen Jahren so dieses Kofferwort zum ersten Mal gehört und war ganz erschrocken. Rechtsrahmen übergreifende Versorgung und auch so sektorübergreifende Versorgung, weil, hast du gerade gesagt, ne, die Patienten werden entlassen und eigentlich werden die dann manchmal auch in einen anderen Sektor des Gesundheitssystems entlassen. Und dann hört die Behandlung auch häufig leider auf, ne? Und das ist gerade eben bei den Erkrankungen, für die ihr dann diese Plattform entwickelt habt, also für Schizophrenie und bipolare Störung, da ist es ja häufig auch so, dass die Behandlung einfach abbricht mit Ende der stationären Behandlung, um da also ganz konkret die Sektorenüberwindung zu schaffen. Glaube ich auch, dass das ein ganz tolles Tool ist und dass sich das hoffentlich noch auf viele Kostenträger ausweitet. Ne? Und dass es da ganz viele Erfolge auch für die Patienten gibt. Gibt es denn Rückmeldungen von den Nutzern, die jetzt nicht du sind oder die jetzt nicht dein Team sind oder die, also vor allen Dingen auch von Patienten? Gibt es etwas, was die zurückmelden, was euch vielleicht besonders freut oder euch vielleicht auch überrascht? Habt ihr sowas mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Patientin meinte mal, endlich haben wir einen Plan. Das war irgendwie eine schöne Rückmeldung, die wir bekommen haben. Oder ja, es hat mir geholfen, mich zu strukturieren, mich vorzubereiten für den nächsten Termin. Und ich wusste, dass ich das quasi jetzt festhalten konnte in der App und wusste, dass es dann beim nächsten Termin besprochen wurde. Also es hat quasi auch so eine Entlastung, dass man eben weiß, okay, ja, ich habe das festgehalten und kann das beim nächsten Mal dann berichten und teilen. Und das sind so die Rückmeldungen, die wir vor allem bekommen, dass da eben das ein Gefühl entsteht, dass da gemeinsam dran gearbeitet wird. Und für die Kolleginnen und Kollegen so auf ärztlicher Seite ist es vor allem, dass man dann einen schnelleren Überblick hat über das, was in den letzten Wochen eben passiert ist, weil wir das eben dann grafisch aufbereiten und man auch eben eine Tendenz erkennen kann. Also häufig ist es ja so, es gibt eine stationäre hohe Symptomlast und dann sieht man die Patienten ambulant und die Symptome haben vielleicht nachgelassen, aber plötzlich sind ganz starke Nebenwirkungen da. Uns manchmal schwierig auseinanderzuhalten, was ist jetzt Symptom, was ist Nebenwirkung, vor allem wenn man nicht unbedingt die Medikation gestartet hat. Und da sehen wir eben auch einen Mehrwert, dass man dann eben eine Richtung mal erkennen kann, von wo jemand kommt, wo das sonst eben in einem Fließtext, in einem psychopathologischen Befund qualitativ beschrieben wird, aber eben nicht vom Patienten mal festgehalten worden ist. Also diese Nebenwirkung ist jetzt halt wirklich über die letzten Tage einfach unerträglich geworden. Das können die vielleicht dann in dem Moment gar nicht so auch zuordnen und schildern. Und da braucht es dann eben die Expertise, um das auch auseinander zu klabustern. Das ist ja so ein bisschen unsere Haupttätigkeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ja so eine.
Ich glaube auch, wir brauchen ganz viele Informationen, um für die Patienten ein individuelles Angebot auch herzustellen, ne? Und wir können ja eigentlich gar nicht genügend Informationen haben. Und ich glaube, dass das sehr wirksam sein kann, ne? Wenn wir ein Verständnis dafür bekommen, was die Patienten eigentlich jeden Tag beschäftigt und was die auch jeden Tag merken, was sich aber ja auch verändert, ne? Und natürlich, wir freuen uns ja im stationären Versorgungssektor, wenn wir die Patienten entlassen können. Und dann sind wir eigentlich zufrieden, wenn wir erstmal glauben, okay, die Patienten, die haben es jetzt geschafft. Da wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn man, gibt ja Länder, die schaffen das, ne, mit so Case Consistency Management, wo man wirklich also die Leute auch sowohl stationär als auch ambulant behandelt, wo man dann auch nochmal ein anderes Gespür für bekommt, für die, wie ist es eigentlich mit Symptom Load und wie geht es eigentlich im Recovery Setting dann besser. Das ist ja leider in Deutschland ein bisschen anders. gehandhabt so. Und gerade was dieses Management von Nebenwirkungen angeht, ist natürlich extrem wichtig, glaube ich, dass wir da ein besseres Gespür für die für die Patienten bekommen, weil die natürlich Nebenwirkungen haben, diese Medikamente, das wissen wir alle. Aber genau, also mir geht's da ähnlich, was diese ja häufig unzureichende Informationsdichte angeht. Und natürlich sind die Patienten jetzt keine medizinischen Profis und können das ja dann auch mit auch nur mit ihrem eigenen Vokabeln und mit ihrer eigenen Terminologie so darlegen. Da muss man sich dann auch wieder einen Reim drauf machen. Deswegen denke ich, wenn man da so eine zusätzliche Unterstützung noch hat, ist das einfach sehr wertvoll. Ihr seid ja jetzt schon ein gutes Stück vorangekommen, ne? nicht nur was Entwicklungen angeht, sondern auch was jetzt die die Implementierung letztlich auch ins Gesundheitswesen angeht. Da gibt's ja jetzt eben auch mit diesem Vertrag richtige ernsthafte Einwärtsbewegung sozusagen. Also wie hast du dir diese Hürden, die sich so ergeben, so vorgestellt über die letzten Jahre? Was nimmst du immer noch wahr, was du als sehr schwer tolerierbar auch als Entwickler empfindest? Und was glaubst du, wo es eigentlich hin muss, damit es mehr von solchen Bewegungen geben kann?
Ja, also ich habe mir das schon so vorgestellt. Also ich finde es halt schon erstaunlich einfach, wie viel wir uns da leisten auch, weil also die Tatsache, dass eben ich Pizza bestellen vom Sofa total einfach ist und eben einen Psychiatertermin bekommen oder auch eine gute digitale Begleitung über eine Erkrankung zu bekommen, wesentlich schwieriger ist, liegt an der Regulierung. Und das kostet einfach Zeit und Geld. Und dadurch sind solche digitalen Tools, die wir eben so im Bereich wie Essenlieferungen oder sowas kennen, sind halt im Gesundheitswesen unfassbar viel aufwendiger. Also und das kostet dann eben einfach immer noch viel mehr und dauert noch viel länger. Und das dann ist es halt wirklich auch einfach problematisch, weil das kann kaum jemand irgendwie stemmen. Also das können dann nur Große am Ende stemmen. Und ich finde es eben so schade, dass wir uns dann doch auf eben Technologieriesen irgendwie verlassen müssen, weil kein kleines Team kann diese Expertise am Ende vorhalten von technologischer Entwicklung, Design, Datenschutz, rechtlichen Aspekten, regulatorischen Aspekten. Das sind dann alles eben nochmal, also man muss dann ungefähr das Gleiche nochmal draufrechnen, was man an Kosten hat. Also das hätte ich mir tatsächlich eben alles doch ein bisschen leichter vorgestellt. Das habe ich doch am Ende unterschätzt, auch wenn alle natürlich einen davor warnen, dass das alles sehr aufwendig ist. Aber ich bin trotzdem, wie ich schon gesagt habe, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, da gibt es Offenheit für neue Lösungen. Das ist schön zu sehen. Und gerade, was eigentlich das Schönste ist, ist, dass die Patienten sehr dankbar sind, dass es was für sie gibt, was Neues. Das ist super schön zu sehen. Ich denke so, auf der Seite der klinischen Administration ist es unfassbar schwierig. Also das ist das, was mich tatsächlich am meisten überrascht. Extrem, schade auch häufig, weil es einfach dann eben nicht bei den Patienten ankommt, weil es dann eben administrative Hürden gibt einfach und dadurch extreme Verzögerungen kommt. Aber genau, gibt es verschiedene Hürden, die da eine Rolle spielen. Also von eben der digitalen Kompetenz, wo ich aber überzeugt bin, dass die steigt. Also da glaube ich, gibt es mehr und mehr und Offenheit, das ist total schön. Aber genau, Integration in bestehende Arbeitsabläufe ist immer herausfordernd, egal was, wenn man irgendwas verändert ob das jetzt was Digitales ist, was man dazu nimmt, oder ob das plötzlich der Schrank ist, den man an eine andere Stelle tut, da läuft trotzdem jeder erstmal in die eine Richtung. Genau, Finanzierung, das ist ein Riesenproblem in Deutschland, ob wir uns das eben, ob wir in Deutschland überhaupt die ja, Finanzkraft haben oder das Kapital haben, um irgendwie so große digitale Projekte wirklich gut zu gestalten. Das wird ja auch immer wieder diskutiert. Und ob nicht da andere uns den Rang ablaufen, weil sie schneller und eben mit mehr Kapital ausgestattet sind.
Ja, was du sagst, ne, dass du, ihr seid ja sozusagen in dem Prozess gewachsen, auf diese ganzen Ebenen drauf, und du wirst ja dann nochmal Experte für etwas, was du gar nicht jetzt genuin von dir aus, wo du jetzt gar kein Profi bist, ne, und gar keine Veranlagung hast. Stichwort ne, rechtliche Aspekte etc. Wie ist es eigentlich? Wie komme ich eigentlich mit einem Produkt in bestimmte Märkte rein? Wie sind da die Regulationsaspekte? Und da diese Konstellation, auch die Sorge zu haben, dass eben große Tech-Giganten das natürlich viel einfacher haben, weil die auf allen Ebenen natürlich gut ausgerüstet sind und das natürlich für viele Leute einfacher wäre, sich genauso bei Amazon irgendwie was zu bestellen und dann noch irgendwelche Gesundheitsdaten da einzugeben, um sich dann da versorgen zu lassen. Das ist ja auch ein riesengroßes, also auch ethisches Problem, denke ich, ne? Das, was das angeht, auch was so die Gerechtigkeit für Entwickler und für so Entrepreneure dann irgendwie da ist. Aber ja, das ist etwas, womit wir uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel auseinandersetzen müssen. Ja, hast du abschließend noch Dinge, die du dir wünschst, wo du sagst, wenn wir uns in, keine Ahnung, 5 Jahren nochmal unterhalten, was ist dann passiert? Seid ihr ausgeweitet auf andere Diagnosen? Was wünschst du dir für die nächste Zeit?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ach, ich wünsche mir, dass Patienten eben sich nicht so alleine fühlen müssen, sondern dass sie eben niederschwellig Angebote haben oder eben Möglichkeiten haben, sich zu unterstützen. Und da, glaube ich, gibt es ganz viel, was wächst, schöne Initiativen. Ich glaube, da hoffe ich und habe ich eben auch das Gefühl, dass sich da auch ein bisschen was verändert, dass da das Stigma hoffentlich weniger wird weiter und dass da die Gesellschaft offener ist und ja auch solche Angebote wie Recovery Cat zu der Routine dazugehören, dass wenn man eben in der Krise gerät, dass man dann eben was an die Hand bekommt, was einen unterstützen kann, über diese Krise hinweg hilft und dann vielleicht auch, wenn man sich eben stabilisiert hat, auch gar nicht mehr notwendig ist. Das wäre natürlich dann das Ideale. Aber leider gibt es ja doch dann immer wieder Erkrankungen. Also uns wird da, glaube ich, nicht die Problematik fehlen. Aber je weniger es genutzt werden würde in Zukunft sogar, wäre es fast sogar natürlich besser.
Genau, erstmal brauchen wir viel Nutzung und dann haben wir hoffentlich weniger Nutzung.
Ja, das wäre schön, wenn man sich dann quasi selber obsolet macht am Ende. Ich glaube, in 5 Jahren ist es noch nicht so weit, aber vielleicht so in 10, 20 Jahren, wenn wir dann es geschafft haben. Das, vielleicht brauchen wir dann keine Psychiater mehr, Simon.
Vielleicht müssen wir dann nicht mehr arbeiten, ne? Das wäre ja auch eine Aussicht. Aber nein, gut. Also vielen Dank, Sie auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Für deine Darstellung. Ich glaube auch, wir können uns über Arbeit nicht beschweren und müssen eben gucken, dass wir das für unsere Patienten so positiv wie möglich gestalten. Ne?
Es war eben auch eine schöne Erfahrung, also gemeinsam mit den Patienten da dran zu arbeiten, um das zu entwickeln. Das ist echt super.
Perfekt. Ich habe gesehen, du hast noch einen Anschlusstermin. Vielen Dank für deine Zeit und danke, dass ich mich in deinen Terminkalender reinstecken konnte. Und viel Erfolg euch und alles Gute und wir sehen uns demnächst.
Bis dann. Ciao, Simon. Okay.
Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.